Wir fahren fort im Matthäusevangelium. Und zwar sind wir im 15. Kapitel angelangt. Matthäus 15, da lesen wir die Verse 1 bis 20. Das ist Gottes Wort. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt: Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler! Treffend hat Jesaja über euch gesagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort hörten? Er aber antwortet und sprach: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Deute uns dieses Gleichnis. Er aber sprach: Seid auch ihr noch unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen für dein Wort, dass du es uns gibst, dass wir davon lernen können. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns verstehen lässt, dass du uns bereit machst, uns selbst zu prüfen, dass wir uns an deinem Wort orientieren, es umsetzen können. Und ich bitte dich, dass du meinen Mund öffnest dazu, dass er dein Lob, deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündet. Amen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was wohl die Sache ist, mit der wir Christen unseren Herrn am meisten verunehren. Ist es vielleicht Ehebruch? Vielleicht Ehebruch in den Reihen der geistlichen Leiter? Oder ist es sexueller Missbrauch? Oder sind es Gemeindespaltungen, Streitereien über Lehrmeinungen, Liberalismus? Sind das die Dinge, die den Herrn am meisten, mit denen wir den Herrn am meisten verunehren? Das sind schlimme Dinge, die dem Ansehen der Kirche großen Schaden zufügen, schon zugefügt haben, nicht wahr? Ich würde aber sagen, dass es eine Sache gibt, Eine Sache, die uns vielleicht zunächst nicht einmal als so schlimm erscheinen mag, die aber unserem Herrn ebenso missfällt als all diese aufgezählten Dinge. Und eine Sache, die viel weiter verbreitet ist unter Christen. Und das ist die Heuchelei. Sie ist etwas, das uns Christen zu Recht oder zu Unrecht ziemlich oft vorgeworfen wird, nicht wahr? Dass wir Heuchler seien. Und etwas, vor dem wir uns als fromme Leute sehr in Acht nehmen sollten, würde ich sagen. Die Heuchelei. Wenn ich solche Abschnitte lese, wie den, den wir gerade gelesen haben, dann überkommt mich manchmal eine große Entrüstung über diese Pharisäer. Was sind das doch für unmögliche, arrogante Typen? Was mir aber dann oft erst etwas später in den Sinn kommt, ist, mich selbst zu fragen, ob ich ihnen vielleicht manchmal auch sehr ähnlich bin. Der englische Philosoph C.S. Lewis, er sagte einmal, dass ein Mensch wohl jede Sünde zugeben würde, außer einer. Und diese eine Sünde ist die Überheblichkeit. Und ich glaube, das ist wahr. Der Stolz oder die Überheblichkeit ist wohl das Letzte, was wir bei uns selbst erkennen. Und wenn wir sie erkennen, dann vergeht noch einmal ziemlich viel Zeit, bevor wir sie zugeben. Vielleicht sogar gegenüber anderen zugeben. Ist es nicht so, die Pharisäer und die Heuchler, das sind immer die anderen. Lasst uns deshalb uns dieser Gefahr bewusst sein, dass wir so gehalten sein können, auf die anderen zu schauen und bei ihnen die Fehler zu sehen und eben das Heuchlertum. Wenn wir den Abschnitt anschauen, in der folgenden Betrachtung, lasst uns dabei auch ein ganz kritisches Auge auf uns selber werfen, sodass wir nicht versucht sind zu denken, ja genau, so ist mein Nachbar, so ist mein Bruder, der sollte jetzt mal hier sein und das hören, sondern dass wir, wie der Zöllner, der neben dem Pharisäer steht, uns an die Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Damit wir aber solche geistlichen Defizite erkennen, ist es doch auch notwendig, dass wir hier die Haltung der Pharisäer etwas genauer anschauen und wir müssen sie auch verurteilen, weil der Herr verurteilt sie. Wir müssen sehen, was ist hier falsch. Wir hatten auf unserem Gang durch das Matthäusevangelium, hatten wir nun schon manche Begegnung mit Pharisäern und Schriftgelehrten, nicht wahr? Wir sahen, wie sie an Jesus herantraten, wie er ihnen auf ihre schlauen und spitzfindigen Versuche, ihn zu Fall zu bringen, wie er ihnen darauf antwortete. Immer wieder wurden sie beschämt und mussten unverrichteter Dinge abziehen. Diesmal geht es hier um die äußere rituelle Reinheit. Nun ist es ja nicht so, dass die äußere Reinheit vollkommen unwichtig gewesen wäre. Das Gesetz Gottes enthält viele Reinheitsvorschriften, die oft sehr detailliert waren. Wenn ich manchmal durch diese Reinheitsgebote lese im Alten Testament, dann wird es mir fast ein wenig langweilig. Das ist so viel und so ausführlich. Aber diese Vorschriften waren da. Zunächst einmal. Und sie mussten auch wirklich ganz genau eingehalten werden. Das war das Gesetz Gottes. Aber was die Pharisäer und die Schriftgelehrten jetzt hier vorbringen, Das ist gar kein Reinheitsgebot aus dem Gesetz Gottes, sondern eine menschliche Überlieferung. Das haben die Menschen noch dazu getan, zu diesen vielen, vielen ausführlichen Geboten. Die Theologen Israels, eben die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben solche Dinge dazugefügt. Und sie haben sie als Lasten auf die Schultern der Menschen gelegt und von ihnen verlangt, dass sie das alles auch noch einhalten. Die Reinheit, die ist doch eine sehr nützliche und gute Sache, oder nicht? Dass man sauber ist, dass man versucht, hygienisch zu sein. Das ist an sich ja nicht falsch, was die Pharisäer da denken. Das sollte man tun, die Hände waschen vor dem Essen. Wenn als vor fast 200 Jahren ein ungarischer Arzt namens Ignatius Semmelweis entdeckt hat, dass das Kindbettfieber, an dem viele, viele Frauen gestorben sind, das wurde verursacht durch bakterielle Verunreinigung, die vom Untersuchen von Leichen kamen. Also die Studenten, Medizinstudenten hatten Leichen untersucht und die haben nicht die Hände gewaschen und nachher Frauen bei der Entbindung untersucht. Und da hat sich natürlich, haben sich Krankheiten ausgebreitet, wie das Kindbettfieber, und viele, viele Frauen sind gestorben. Und dank Semmelweis, der zuerst ausgelacht wurde, hat man heute Hygienevorschriften, die sehr nützlich und sinnvoll sind. Und wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Gewohnheit haben, dass sie sich eben die Hände waschen vor dem Essen, das ist eine gute Sache, nicht? Und das hat wahrscheinlich auch geholfen, vielen Krankheiten vorzubeugen, sie zu verhindern. Warum ist denn Jesus jetzt so hart mit ihnen? Ist es deshalb, weil sie jetzt schon so viel an ihm kritisiert haben und er langsam einfach genug hat davon, von diesen nörglerischen Typen, die immer an allem etwas auszusetzen haben, das er tut oder lehrt? Vielleicht kennt ihr auch solche Leute um euch, die ständig in den Ohren liegen, euch in den Ohren liegen und alles kommentieren und kritisieren. Das ist mühsam, nicht wahr? Mit der Zeit mag man das dann nicht mehr länger ertragen. Man bekommt einfach genug. War das bei Jesus der Fall mit den Pharisäern? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das ist nicht der Grund. Jesus ist nicht wie wir, dass er irgendwann genug hat von dem Gestürm der Menschen. Es ist etwas anderes, das ihn an der Haltung der Pharisäer sehr aufgebracht hat. Er war aufgebracht. Wir erfahren, dass aus seiner Antwort diese Leute haben zusätzlich zum Gesetz Gottes Gebote aufgerichtet, die sie den Menschen auflegten. Unnötigerweise. Sie haben es ihnen schwer gemacht, im Glauben zu leben. Und sie hatten diese Überlieferungen der Alten in die Stellung von biblischen Geboten erhoben. Sie verlangten die Dinge von Gläubigen, wie wenn Gott selbst es so befohlen hätte. Und das wäre an sich schlimm genug, aber es gibt etwas, das wir hier auch noch zwischen den Zeilen lesen müssen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen mit dieser Anklage nicht einfach zu Jesus, damit dieser seine Jünger anhält, die Hände zu waschen. Das hätten sie den Jüngern auch selbst sagen können, direkt sagen können, wenn sie nur jetzt ein Verhalten korrigieren wollten. Indem sie sich an Jesus richteten, sagten sie indirekt zu ihm: Du lehrst deine Jünger falsch. Du solltest deine Jünger nach den Überlieferungen lehren. Wenn du den Glauben richtig verstehen würdest, dann würdest du sie lehren, dass sie dies und das tun müssen. Und so waren sie immer motiviert, wenn sie an Jesus herantraten. Ob es um das Halten des Sabbats ging, um die Frage nach der Steuer oder um die Auferstehung und so weiter. Sie wollten eigentlich nur nachweisen, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Denn wenn er der Messias wäre, dann würde er diese Dinge alle richtig sehen und lehren. Und richtig ist natürlich so, wie sie das sehen. Es ging ihnen darum, Jesus zu diskreditieren. Wenn sie ihm auch nur eine Sünde nachweisen könnten, einen Fehler, dann hätten sie den Beweis, dass er nicht der Messias sein kann. Das ist das, was sie wollten. Und Jesus geht in seiner Antwort aber nicht einmal auf diese verborgene Motivation ein. Er beantwortet ihre Frage mit einer Gegenfrage. Sie fragten ihn, warum hältst du mit deinen Jüngern die Überlieferungen der Alten nicht? Er bestreitet nicht, dass er diese Überlieferungen nicht hält. Er zeigt ihnen aber mit seiner Gegenfrage, dass sie etwas kreiert haben, das viel schlimmer ist. Er sagt ihnen, ihr haltet euch zwar an die Traditionen, aber damit stoßt ihr gleichzeitig die Gebote Gottes um. Ihr verführt eure Nachfolger dazu, dass sie ihre eigenen Eltern vernachlässigen, damit ihr umso mehr einsacken könnt. Damals gab es keine Rentenversicherung für die Alten und so war es noch mehr als heute erforderlich, dass die Kinder ihre Eltern versorgten. Nun sagten diese religiösen Führer, dass man seine Eltern nicht zu versorgen brauche, wenn man stattdessen das Geld als Opfer in den Tempel bringt. Sie nahmen in Kauf, dass Eltern von ihren Jungen vernachlässigt wurden, vielleicht hungern mussten, wenn sie dafür den Tempelschatz vermehren konnten, zu ihren eigenen Gunsten. Gibt es eine größere Niederträchtigkeit? Jesus zeigt ihnen, dass sie damit nicht nur gegen Bedürftige sündigen, sondern direkt gegen Gottes Gebot verstoßen. Das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und sie tun das, was ihnen die Propheten schon lange vorgeworfen haben. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, welche sie gelüstet, Micha 2, Vers 2. Und das ändert sich nicht, obwohl diese Leute ständig sich bemühten, hervorzuheben, wie fromm sie doch sind. Weh euch, Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst, sagt der Herr zu ihnen. Paulus zeigt öfter, dass die Art und Weise, wie jemand sich gegenüber Bedürftigen verhält, das ist ein Maßstab dafür, wie es tatsächlich um seine Rechtgläubigkeit steht. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger, schreibt der Apostel an Timotheus 5, Vers 8. Jesus nennt sie Heuchler. Weil sie Gott nicht wirklich ehren, wie sie das vorgeben. Ein Heuchler ist ein Schauspieler, das ist dasselbe Wort im Griechischen, der spielt etwas, was er nicht ist. Ihre Gebote sollten zwar vermitteln, dass ihnen der Gottesdienst überaus wichtig ist, dass sie es mit dem Gesetz sehr ernst nehmen, aber das tun sie in Wirklichkeit gar nicht. Sie nehmen nur sich selbst ernst. Es ist ihnen wichtig, dass die Leute sie und nicht Gott ehren. Und das ist der Punkt bei der heuchlerischen Frömmigkeit. Aber jetzt verabschieden wir uns von den Pharisäern und Schriftgelehrten und versuchen, selbst in den Spiegel zu schauen. Wir werden nichts gewinnen, wenn wir nur die Pharisäer beurteilen und verurteilen. in ihrem heuchlerischen Tun. Der Heilige Geist hat diese Dinge nicht aufschreiben lassen, damit wir lediglich die Leute von damals beurteilen. Diese Berichte in den Evangelien sollen dazu dienen, dass wir das Prinzip von richtiger oder falscher Frömmigkeit erkennen und es bei uns selbst anwenden. Es geht bei der richtigen oder falschen Ausübung der Frömmigkeit immer darum, wer die Ehre bekommt. Wer bekommt die Ehre? Das ist diese wichtigste Frage. Ein Heuchler ist zuerst gierig nach Ehre. Er begehrt sie für sich, anstatt dass er sie Gott darbringt. All diese Menschengebote und menschlichen Überlieferungen, die wir gesehen haben, sie können nützlich sein, aber der Heuchler verwendet sie als Tarnung für seine niedrigen Motive. Oft dienen Menschengebote auch als Ersatz für nicht gehaltene Gottesgebote. Das wiederhole ich vielleicht nochmals. Oft dienen Menschengebote als Ersatz für nicht gehaltene Gottesgebote. Oder man hält Gottesgebote auf eine gesetzliche Weise oder auch nur scheinbar. So eine Haltung entsteht meistens, wenn das Gewissen anzeigt, dass man in einer Sache sündigt oder gesündigt hat. Und die richtige Reaktion auf die Sünde ist das Bekennen der Sünde und die Umkehr und der Wille, sie nicht mehr zu begehen. Und das erfordert Demut. Und man stellt sich damit selbst bloß. Und ein Heuchler oder eine Heuchlerin will nicht bloßgestellt werden. Will nicht, dass die anderen erkennen, dass er oder sie gar nicht so perfekt oder sündlos ist, wie er gerne wäre. Es gelingt ihr vielleicht einfach nicht, eine bestimmte Sache in den Griff zu bekommen, eine bestimmte Sünde zu überwinden. Und weil das so demütigend ist, fängt man dann einfach an, es wenigstens nach außen hin so darzustellen, wie man gerne gesehen werden will. Das passiert sehr oft im Kleinen. Ich kann euch ein Beispiel oder Beispiele von mir selbst sagen. Als junger Christ hatte ich an einer Arbeitsstelle immer wieder bestimmte Dinge vergessen, die mir aufgetragen wurden. Einfach vergessen, nicht gemacht, was ich tun sollte. Und das war mir mit der Zeit so peinlich, dass ich mich wirklich dafür schämte. Ich war doch ein Christ und ich wollte nicht, dass man sagen kann, dass ich meine Arbeit nicht richtig mache. Also sagte ich das nächste Mal, als ich gefragt wurde, ob ich etwas erledigt hätte, sagte ich einfach ja, obwohl es nicht stimmte und ich hatte gelogen. Ich hatte geheuchelt, ich war ein Heuchler. Das Motiv zum Heucheln war meine eigene Ehre. Ich wollte nicht dumm dastehen. Eine andere Sache, etwas ähnlich, ich wusste schon lange Zeit, dass ich jemanden auf ein bestimmtes Verhalten ansprechen musste. Das war in meinen Augen ein Fehlverhalten. Ich wusste, ich musste ihn ansprechen, aber ich war zu feige dazu. Ich hatte Angst, der andere würde mich ablehnen, wenn ich ihn so kritisiere. Und darum sagte ich nichts. Und ich verstärkte meine Freundlichkeit ihm gegenüber nach außen und redete dafür hintenherum schlecht über ihn. Das Motiv zum Heucheln war wieder meine eigene Ehre. Und das ist das Schlimme an der Sünde der Heuchelei, dass wir eigentlich Gott die Ehre stehlen und sie für uns selbst beanspruchen. Wenn diese Haltung in einer Gemeinde um sich greifen würde, dann wird es mit der Zeit nur noch wichtig sein, dass man bestimmten menschlichen Regeln entspricht. Mehr als dass man Gottes Geboten folgt. Wie Jesus zeigte, ist es nicht so wichtig, ob man vor dem Essen die Hände wäscht oder nicht. Aber das Händewaschen, es geht hier natürlich nicht nur um das Händewaschen. Das Händewaschen kann nun stellvertretend für all die Dinge stehen, die wir so bei uns haben, die man tut oder man nicht tut. Darauf kommt es aber nicht so sehr an. Was für den Herrn sehr schwerwiegend ist, ist die Tatsache, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die diese Dinge so in den Vordergrund stellten, dass sie Gott nur mit ihren Lippen ehren und mit ihrem Herzen weit entfernt sind von ihm. Und dass sie viele Schwache und Kleinmütige unter Druck bringen, indem sie ihnen vormachen, dass ein wahrer Gläubiger all diese zusätzlichen Dinge tun muss und halten muss. Und wenn er sie nicht hält, dann ist er ein geistlicher Tiefflieger. Wer einen Heuchler enttarnt, der muss mit seinem Unmut und mit seinem Hass rechnen, natürlich. Und das ist Jesus passiert. Die Jünger nehmen ihn zur Seite und sagen, hast du bemerkt, dass du sie jetzt wütend gemacht hast? Jetzt hast du es mit ihnen verdorben. Und was sagt Jesus? Er sagt, lasst sie. Lasst sie. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, dass der Sohn Gottes über jemanden sagen kann, als lasst sie, lass ihn. Wenn der Retter, der in die Welt gekommen ist, um das Verborgene zu suchen, das Verlorene zu suchen und zu retten, derjenige, der Inbegriff von Barmherzigkeit und Liebe ist, wenn er über den Menschen sagt, lasst ihn, ihm ist nicht mehr zu helfen. Gibt es etwas Schlimmeres, als dass der Herr über jemanden sagt, lasst ihn? Jesus sagt dies über die Heuchler, über diejenigen, die sich herausnehmen, die geistlichen Führer der anderen zu sein und dabei selbst kein geistliches Leben haben. Leute, die nach jahrelangem, sogar jahrzehntelangem Studium in religiöser Weiterbildung nicht verstanden haben, was geistliches Leben ist. Darum verstehen sie auch nicht, was Reinheit wirklich ist. Sie streben nur nach der äußeren sichtbaren Reinheit oder Frömmigkeit. Die Hände waschen, die Gefäße äußerlich waschen. Was außen ist, was sichtbar ist, muss sauber sein. Innen, wo niemand hinsieht, spielt es nicht so eine Rolle. Jesus sagt genau das Gegenteil. Er kehrt das um. Er sagt, die äußere Reinheit spielt nicht so eine Rolle. Äußerlicher Schmutz macht den Menschen nicht unrein. Es macht ihn vielleicht schmutzig. Aber die Natur hat ja ihre eigenen Prozesse der Reinigung, sagt er. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Was aus dem Menschen herauskommt, das stammt aus dem Herzen. All diese Dinge, die er aufgezählt hat, Ehebruch, Mord und Streitereien, Eifersucht und all diese Dinge, die beginnen im Herzen und die kommen dann aus dem Mund heraus. Da wird es hörbar zuerst einmal, nachher sichtbar. Dort im Herzen werden die wirklichen Unreinheiten produziert. Johannes Calvin sagte, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik, eine Fabrik von falschen Göttern. Die kommen aus dem Herzen, werden da hergestellt. Wie man sich von diesem Schmutz reinigt, lehren die Pharisäer nicht. Sie können es nicht. Dafür ist der Herr Jesus zuständig. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft des Evangeliums, die er bringt. Ganz im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie betonen die äußere Unreinheit, um die Menschen zu knechten. Jesus betont die innere Unreinheit, um die Menschen frei zu machen. Er deckt die Sünde auf, damit wir sie bekennen können. Er benutzt dazu auch das Gesetz Gottes, um die Sünde aufzudecken. Aber sie wird aufgedeckt, damit wir sie bekennen können und damit wir davon frei werden können. Er schenkt uns seine befreiende Kraft, damit wir die Sünde überwinden können. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wen aber der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Und der Heuchler, der kann gereinigt werden. Wenn du ein Heuchler bist, das ist genauso eine Sünde, für die der Herr Jesus auch gestorben ist. Du kannst zu ihm kommen mit deiner Heuchelei und sie ihm bekennen und sie ihm abgeben. Der Heuchler kann von der Unreinheit gereinigt werden, wenn er sie nicht mehr zudeckt, sondern offenbar macht, dass er tatsächlich unrein ist. Wer sich demütigt und seine Unreinheit bekennt, der kann gereinigt werden. Und darum lasst uns nicht danach suchen, äußerlich ganz fein und gediegen dazustehen und dazu noch einander auf die Finger zu schauen, ob der andere wirklich alle Korrektheiten, was man tut, was man nicht tut, einhält. Lasst uns danach suchen, unsere Sünde nicht zu verstecken. Schauen wir nach innen. Das ist die einzige Nabelschau, die gestattet ist in der Bibel. Der Blick auf sich selbst. Schauen wir auf unsere eigenen Sünden. Wo gibt es da etwas zu verändern? Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere Sünde nicht offenbaren wollen, dann kann sie nicht abgewaschen werden und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott ist nicht möglich. Das schreibt Johannes, der Apostel Johannes, in seinem ersten Brief. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, das ist das, was die Heuchler tun, nicht wahr? Dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Amen.